Ja, um euch ins Predigtthema einzustimmen, habe ich eine Collage gemacht, so als Hintergrundbild für die Einführung. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich so eure Gesichter sehe, ob eure Mundwinkel hoch oder runter gehen. Es geht nämlich um gute Vorsätze fürs neue Jahr. Ihr schaut eigentlich ganz gut, ganz optimistisch ins neue Jahr, so wie ich das sehe. Ja, es ist so, die Feiertage, der Weihnachtsurlaub, sie sind vorbei. Aufbruchstimmung liegt in der Luft. Neue Chancen, neue Möglichkeiten. Ein ganzes Jahr, 12 Monate, 365 Tage, jetzt noch 354, glaube ich, weil es ein Schaltjahr ist, gell? Ich weiß nicht, wer von euch sich Vorsätze vorgenommen hat und welche Vorsätze das sind. Vielleicht setzt ihr euch auch bewusst gar keine solche Vorsätze mehr am Neujahrstag, weil es so oft nicht geklappt hat. Außerdem, wenn man sich was vornimmt, dann kann man das tun oder eben lassen, das ganze Jahr über. So oder so. Es gibt da eine Veröffentlichung, die fand ich interessant, eine Befragung. Und demnach gaben 85% der Deutschen an, das Ganze war letztes Jahr 2015, 85% der Befragten gaben am 1. Januar an, dass sie ihr eigenes Leben oder das Leben ihrer Mitmenschen verbessern und Gutes tun wollen im neuen Jahr. Bei den Themen, die sich diese Befragten vorgenommen hatten, stand an erster Stelle die Gesundheit, also abnehmen, weniger Alkohol, das Rauchen aufhören, ausgewogene Ernährung und mehr Bewegung und lauter solche Dinge. Der Vorsatz Nummer 1 lautete also weniger Stress, mehr Familie. Hört sich gut an, finde ich. Das Interessante, nach 3 Monaten, als die Leute wieder befragt wurden, um die Osterzeit, da hielten noch 50% an ihren Vorsätzen fest. Also sie haben immerhin länger als 3 Monate durchgehalten. Zum Jahresende wurden sie wieder befragt und da erinnerten sich nur noch 39% daran, was sie sich eigentlich am Anfang des Jahres vorgenommen hatten. Der Forscher dieser Studie wird in einem Vorwort zitiert mit viel Humor und er sagt, ja, mit den Neujahrsvorsätzen ist es so ähnlich wie der Glaube an Wunder. Die Menschen glauben einfach irgendwie am Anfang des Jahres an Wunder. So zum Beispiel zitiert, ab morgen nehme ich ab und dann schmeckt die Sahnetorte doppelt so gut. Ja, mit diesen humorvollen Worten könnt ihr ja denken, wie ihr wollt. Ihr könnt solche gesellschaftlichen Phänomene, die da erforscht werden, belächeln, vielleicht auch mit Interesse verfolgen. Aber eins wird doch klar, dass sich die allermeisten Menschen irgendwie wünschen, sich selber oder auch ihre Lebenssituation, die Umstände, ja auch die Gesellschaft, die es dringend braucht, zu verändern. Und dafür suchen die Menschen Lösungswege. Das klappt dann halt mal mehr, mal weniger. Und die Forschung versucht halt eben, Gründe zu erkunden für Misserfolg und für Erfolg. Und sie bietet uns in vielen Zeitschriften, wenn ihr mal die Zeitschriftenhandlung anschaut oder auch im Internet, allerlei an Erkenntnissen. Das eine oder andere davon kann man sich vielleicht einfach mal anschauen. Andere Dinge nutzen vielleicht eher weniger. Als ich mich so in das Thema eingearbeitet habe, auch persönlich um die Jahreswende, da habe ich gemerkt, bei mir selber und auch mit den Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, komme ich dann doch bald an den Punkt, wo ich merke, dass es dem Mensch nicht gelingt oder selten gelingt, sich selber am Schopf zu packen und aus eigener Kraft zu verändern. Und ich bin wirklich froh, dass ich als Christ eben noch eine höhere Kraft kenne, die mich wirklich tragen, mir die richtigen Ziele zeigen kann und mir Mut macht, dass er mich verändert. Wir haben es gesungen, wir sind schon neu gemacht von Gott und diese neue Kreatur, dieser neue Mensch, der darf halt wachsen in uns. Das ist ein lebenslanger Prozess. Also ich will mal sagen, Vorsätze fassen ist gut. Ich brauche aber Gott und ich will es auch gar nicht alleine, ohne ihn schaffen müssen, mich zu verändern. Ja, und vorige Woche bin ich so der Frage nachgegangen, was sind eigentlich meine Vorsätze für das neue Jahr 2016? Was hilft mir im wahrsten Sinne des Wortes vorsätzlich zu handeln und mich nach übergeordneten Prioritäten auszurichten? Und ich habe gemerkt, wie schön es ist, wenn ich mit Gleichgesinnten unterwegs bin, die auch solche Vorsätze gefasst haben, ähnliche Ziele haben, in der Familie, mit Freunden und in der Gemeinde, dass wir uns gegenseitig anspornen und unterstützen können. Und während ich so meinen Gedanken, die sich so in dieser Collage ausdrücken, nachgegangen bin, habe ich das neue Losungsbuch angeschaut. Und ich habe mich sehr viel die letzte Woche gerade mit diesen drei Versen beschäftigt, die Jutta heute gewählt hat, für ihre Einleitung. Und ich habe gemerkt, der Predigttext ist der vierte Text. Also der Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, der wirklich so gut dazu passt. Und ich bin mit diesen vier Texten durch die letzte Woche gegangen. Und ich möchte euch einfach versuchen, etwas anzustecken damit, etwas zu begeistern. Ja, ich hatte das Gefühl, ich bin nicht in das neue Jahr hineingerutscht, wie man so schön sagt. Es war ja auch kein Eis dazu da, sondern irgendwie hat Gott mich in dieses neue Jahr hinübergezogen mit diesen vier Versen, die wir heute Morgen im Gottesdienst hören. Er hat mir ganz tief in meinem Herzen gezeigt, dass ich die Vorsätze oder die Ziele fassen darf, die er für mich vorbereitet hat und dass ich damit nicht alleine bin. Und so humorvolle Studien hin oder her, aber da habe ich gemerkt, es ist gut, dass wir da noch was anderes haben. Ja, vielleicht habe ich euch jetzt die Nase lang gemacht. Ich lese den Predigttext, Römer 12, 1-3, der für heute vorgeschlagen ist, und ihr könnt ihn auch vorne mitlesen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, an jeder so, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Nun, der Paulus beginnt seine Kritik an die Römer hier mit einer Ermahnung. Interessant, dass er sie damit nicht fertig machen will. Er will sie nicht entmutigen, sondern wie ein Coach oder wie ein Mentor stellt er sich an ihre Seite. Er setzt sich als Anwalt für die Römer ein und will, dass ihr Leben gelingt. Das griechische Wort Parakleo für Ermahnen ist übrigens das gleiche wie für das Trösten. Viele von uns haben letzte Woche am Sonntag hier in der Predigt über die Jahreslosung Gedanken ausgetauscht. Der Gerhard hat darüber gepredigt. Und Ermahnen und Trösten haben die gleiche Absicht. Sie wollen, dass unser Leben gelingt. Also der Tröster und der Ermahner Paulus zeigt den Römern einen Lösungsweg auf, wie sie sich verändern lassen können, um wieder wie zuvor bei der Gemeindegründung vor einigen Jahren wieder mit ganz ungeteiltem Herzen Jesus nachzufolgen, nach seinem Willen zu leben und kein Doppelleben zu führen, wo sie einerseits in der Gemeinde Gott feiern, Gemeinde, Gottesdienst feiern und andererseits wieder begonnen haben, die Kulte der Gesellschaft zu feiern, anderen Göttern hinterherzulaufen und geteilten Herzens zu sein. Ja, diese Art von Trost hier im Text, die ist kein Streicheln, kein Ei-Tai-Tai. Es wird schon wieder alles gut werden. Nein, sie ist ein klares Wort, sie konfrontiert. Und ich möchte euch einladen, so diese drei Verse vom Predigttext heute vielleicht auch als drei Vorsätze zu sehen. Für mich sind sie das fürs neue Jahr. Und der erste Vorsatz, den habe ich genannt, ganzheitlicher Glaube statt Doppelleben. Ja, was ist das, ganzheitlicher Glaube? Das klingt ja sehr groß. Ganzheitliche Medizin, wir sind heute so ganzheitlich. Und es geht auch hier darum, es geht um 100% Vollzeit-Christsein, nicht um einen Teilzeitjob. Paulus bezeichnet genau das als vernünftigen Gottesdienst, wenn wir uns in einer vertrauensvollen, persönlichen Liebesbeziehung zu dem einen Vater ganz hingeben, ohne gleichzeitig noch Bindungen an andere Götter zu unterhalten. Unsere verbindliche Treue, die ganze Hingabe, die kostet manchmal etwas. Die Bibel nennt es hier auch im Vers 1 Opfer, wenn wir uns ganz hingeben. Aber das Schöne ist, dass die Liebe Gottes uns Menschen bereit macht, uns auf Gott alleine einzulassen und nicht mehreren Göttern nachzulaufen. Das ist so ähnlich, wie wenn ich eine Frau liebe, wenn ich einer Frau mein Herz schenke, dann auch nicht gleichzeitig mehrere Beziehungen nebeneinander unterhalten will. So ähnlich ist es mit meiner Beziehung zu Gott. Wenn ich mich mit meinem ganzen Leib als ein Tempel Gottes sehe. Wie alle Beziehungen natürlich gefährdet sind, so wird auch meine Beziehung zu Gott immer wieder durch meine eigenen menschlichen Zweifel, durch sündhafte Natur oder ja durch Anfeindung auch vom Teufel erschüttert werden. Aber wenn ich den Vorsatz treffe, dass ich mich Gott allein hingeben will, kein Doppelleben führen will, dann stellt sich Gott grundsätzlich zu mir. Bei manchen ist es mit dieser Gottesbeziehung auch so, wie bei dem, der ein Haus hat, aber in manche Räume keinen Zutritt gewährt. So lassen wir manchmal Jesus vielleicht ins geputzte Wohnzimmer, in die Küche, bei Voranmeldung auch noch ins Arbeitszimmer oder in den Gang oder auf die Terrasse, aber ins Schlafzimmer oder was ist im Keller, wo vieles lagert, vielleicht Dinge, die entsorgt werden sollten, was im Unsichtbaren immer noch das Lebenshaus prägt und mich quält, wo ich niemanden so gerne hinsehen lasse. Ganzheitlich glauben heißt, Gott einzuladen, auch in alle Ecken und Winkel meines Lebens mit seinem Licht und mit seiner Kraft und mit seiner Herrschaft hineinzukommen. Das müssen wir manchmal schmerzlich durch Krisen lernen, aber mit Gottes Hilfe schaffen wir es, weil wir neue Menschen sind. Gott hat uns schon neu gemacht. Das ist schon in uns angelegt und wir dürfen uns danach ausstrecken, dass diese neue Kreatur immer mehr wächst. Und das Schöne ist, Gott kommt nicht nur in unsere Häuser, sondern er geht auch überall mit hinaus, immer und überall, da wo wir hingehen. Das ist der vernünftige Gottesdienst, wie Paulus ihn hier sieht. Ganzheitliches Christsein, 100%. Ein toller Vorsatz, wie ich finde. Und von dieser Ausrichtung hängt auch der zweite Vorsatz ab. Denn, wir haben es heute schon gesungen und auch gehört in der Einleitung, durch den Sinneswandel vom Heiligen Geist sollen wir Gottes Willen erkennen. Paulus macht den Römern deutlich, dass sie Gottes Willen und das, was aus Sicht des Heiligen Geistes gut und wohlgefällig und vollkommen ist, dass die Menschen das gar nicht erkennen können von Natur aus, wenn sie von anderen Geistern getrieben und durcheinander geworfen werden. Von anderen als vom Heiligen Geist. Der zweite Vorsatz steht nämlich nur Menschen offen, die in Christus sind, der in der Vollmacht Gottes von allen schlechten Gewohnheiten oder unguten Bindungen und Belastungen befreien kann. Dieser Text hier, der gebraucht das Wort Metamorphoa. Wir hören die Metamorphose heraus. Eine totale Verwandlung, die sich in Vers 2 auf die inneren, auf die unsichtbaren Vorgänge in uns Christen innen drin bezieht. Gott kann nämlich schon hier im Leben, auf dieser Welt, mit übernatürlichen Wundern durch das Wirken seines Heiligen Geistes die Gesinnung von Menschen total verändern. Oft ist es ja ein schrittweiser, ein lebenslanger Therapieprozess, dass wir erneuert werden. Es gibt aber auch Zeugnisse und Lebenserfahrungen, wo Menschen berichten, dass sie Schlüsselerfahrungen hatten, dass Gott ihnen begegnet ist und dass sie zum Beispiel ohne Entzugserscheinungen in einem Moment von Drogen, Alkohol oder Nikotin befreit worden sind. Das, was andere ein Leben lang vielleicht nicht schaffen oder nur mit mühevoller Therapie. Gott hat eben individuelle Wege für uns. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass er ganz tief in unserem Innersten unsere Seele erleuchtet und erweitert durch seinen Heiligen Geist. Wo wir dann vorher vielleicht besinnungslos waren oder teilweise sinnlos gelebt haben, da kommt der Heilige Geist und prägt unseren Sinn. Wir kommen zur Besinnung. Dieses Prüfen, von dem der Text spricht, ist wie gesagt ein Prozess. Da geht es auch nicht um Perfektionismus. Es hilft uns das hörende Gebet, wenn wir mit Gott sprechen. Wenn wir entlang der Bibel das Wort Gottes lesen, dass es lebendig in unser Herz fällt. Und wir lernen das auch durch Ausprobieren von mutigen Vertrauensschritten, ja, auch durch Fehler machen. Wir dürfen im neuen Jahr auch Fehler machen. Das ist doch die gute Botschaft, weil wir immer wieder umkehren dürfen und aufstehen dürfen. Und was uns beim Prüfen sehr hilft, ist das Eingebundensein in der christlichen Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, um uns gegenseitig zu fördern und zu stärken, miteinander freudig das neue Leben als Gottesdienst zu feiern und auch miteinander zu kämpfen, wo wir leiden und vielleicht schwere Wege zu gehen haben. So sind alle drei Worte, die die Jutta heute Morgen in ihrer Einleitung gebracht hat, thematisch drehen sie sich um die innere Erneuerung unserer Sinne. Ich möchte erinnern, der Wochenspruch, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Die Losung, Gott will uns das steinerne Herz wegnehmen und ein fleischernes Herz schenken. Und der Lehrtext, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wenn wir mit Gleichgesinnten gemeinsam auf einem Weg unsere Gesinnung vom Heiligen Geist immer Jesus ähnlicher verändern lassen, dann ist das eine Metamorphose, wenn man den Text hier richtig analysiert. Das klingt hochtrabend fromm, aber es ist so. Paulus hat da recht deutliche Worte. Das verändert den ganzen Lebensstil. Bin ich dazu bereit? Bist du dazu bereit? Was hält uns noch zurück? Der dritte Vorsatz, der lautet Besonnenheit statt Hochmut. Ja, und das bringt eigentlich weniger Stress und mehr Lebensqualität oder mehr Familie. Ich fand es doch spannend, dass eigentlich der dritte Vorsatz, abgeleitet von der Bibel, gar nicht so weit wegliegt von dem, was sich die Menschen im Allgemeinen wünschen und formulieren, dass sie es irgendwie schaffen müssen. Paulus will nämlich die Römer anhalten, das zu tun, was den Deutschen auf Platz 1 gleichkommt. Weniger Stress, mehr Familie, mehr Lebensqualität. Paulus gebraucht das Wort Hyperphroneo. Das ist übermütiges, über das angemessene Maß hinausgehende Selbstbild. Man könnte auch sagen, jemand, der etwas überschnappt. So ein Leben ist höchst stressig und unbefriedigend, weil man sich als Hochmütiger ständig vergleicht mit anderen, die besser erscheinen im Wettbewerbsdenken und höhere Anerkennung bekommen. Und man selber ist bereit zu leisten und zu leisten, sich vielleicht selber zu verdammen. Der Hochmütige wertet deswegen auch andere ab, um selber besser dazustehen. Er lebt nicht mehr aus der Gnade Christi, sondern aus seiner Selbstgerechtigkeit und sein Herz wird hart wie Stein. Wo wir Spuren der Hochmut in uns kennen, ich glaube, jeder kennt solche Situationen vielleicht mehr oder weniger, da brauchen wir Befreiung, da brauchen wir Erneuerung, eben genau diese Metamorphose, die Gottes heilsamer Geist wirken kann. Die Römer waren in großer Gefahr, in solche hochmütigen Haltungen hineinzugeraten, beziehungsweise sie waren schon mittendrin. Dieser Geist, der griff immer mehr um sich, auch zwischen den Gliedern in der Gemeinde. Ein klares Wort, das auch für uns als Einladung zum Jahresanfang 2016 gilt, wo Gott uns sein seelsorgerliches, ja, sein heilsames Wirken anbietet. Ich finde, das tröstet, das entspannt und entlastet. Das wird Entspannung, Humor, Freude und Gelassenheit freisetzen. Das ist nämlich Sophroneo, das Gegenteil von dem Hochmut, was so viel heißt wie Besonnenheit. Statt neidisch aufeinander zu sein, wetteifernd oder rechthaberisch und sich an der Andersartigkeit der anderen zu stören, sieht man auf einmal die Ergänzung und das, was man gemeinsam erreichen und voneinander lernen kann. Unterschiedliche Menschen können sich gegenseitig annehmen, weil sie einen Geist haben, im Geist miteinander verbunden sind, durch den gemeinsamen Bund mit Jesus. Als Gleichgesinnte können sie friedlich miteinander leben und Reich Gottes bauen. Ja, welches Fazit ziehe ich daraus? Kann ich euch anbieten, in eure Gedanken zu prüfen? denke, mit diesen drei guten Vorsätzen, die Paulus den Römern nahebringen will, haben auch wir ein kraftvolles Starterpaket für dieses neue Jahr 2016. Uns aufzumachen. Erstens, ganzheitlich zu glauben, ganze Sache zu machen. Zweitens, einen Sinneswandel durch Gottes Geist zu erfahren. Und drittens, immer mehr Besonnenheit zu erleben, Dinge loszulassen, die uns stressen und uns und anderen schaden. Ich lade uns ein, das Gehörte noch kurz in der Stille etwas zu verarbeiten. Und ich lade auch ein, wer das möchte, nach dem Gottesdienst gerne auch hier vorne für sich beten zu lassen. Ich denke, da werden sicher ein paar Geschwister auch da sein, wo man Dinge vielleicht festmachen kann. Manchmal tut es gut, gerade solche Vorsätze oder auch Dinge, die uns klar werden im Gottesdienst, in der Ruhe, in der Stille mit jemand anderem nochmal kurz im Gebet festzumachen. Auch das soll heute möglich sein hier vorne. In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes neues Jahr 2016 als Gemeinde, euch auch, für eure Familien, eure Arbeit, die Schulen, ein Jahr, das ganzheitlich ist, von Gottes Geist erneuert und besonnen wird. Wir haben jetzt diese kurze Stille und dann ein sehr bildhaftes Lied, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Das ist sehr illustriert, dieses Lied im Text. Und nach einer kurzen Zeit der Stille wollen wir das miteinander noch singen zum Abschluss dieser Gedanken. Amen.